Shalom, guten Morgen. Es ist wunderbar. Ich fühle mich wie in meiner Gemeinde hier in Berlin. Aber die Zeugnisse waren wunderbar eigentlich, so ermutigend. Ich habe ein paar Fallblätter mitgebracht, unter Ihnen zu verteilen, von Beit Shalom. Die Fallblätter erzählen über Beit Shalom. Damit versteht man, dass Beit Shalom keine Gemeinde in Berlin ist, sondern es ist ein Werk. Es ist so wie ein Missionswerk oder ein Dachverband für Gemeindegründung und für mehrere messianische Gemeinden und Diensten hier in Deutschland. Die Gemeinde in Berlin heißt übrigens anders, heißt Beit Shomer Israel, aber die Gemeinde tritt nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Deswegen wahrscheinlich kennt man Beit Shalom eher als Name für messianische Gemeinden hier oder Gemeinde hier in Berlin. So, aber naja, so dramatisch ist dieses Missverständnis nicht. Aber trotzdem, dieses Fallblatt hilft uns und hilft Ihnen besser, über uns Bescheid zu wissen. Mein Name ist Wladimir Pickmann, ich leite beides. Ich leite Beit Shalom Werk und die Gemeinde Beit Shomer Israel in Berlin. Wahrscheinlich irgendwann, wenn Gott mich damit segnet, kann ich eine davon leiten, aber tue ich gerne, was ich jetzt tue. Wahrscheinlich zu gerne, deswegen muss ich beide Sachen leiten, weiß ich nicht. Naja, wie auch immer, es ist für uns ein Segen, mit Ihnen heute Morgen hier zu sein. Und Unsere Gemeinde oder unsere Gruppen, Tanzgruppe und Musikgruppe kommt mit mir nicht so oft zu verschiedenen Gemeinden. Deswegen freue ich mich heute besonders. Und ja, ich will diese Gelegenheit nutzen, unsere beiden Gruppen jetzt zu bedanken. Es ist ein Segen und Ermutigung für mich, dass die beiden Gruppen mitgekommen sind. Mein Thema heute heißt Gottes Handeln, die Geschichte Israels. Naja, muss ich von Anfang an wahrscheinlich was machen. Aber von anderer Seite dauert es bis Ende nächste Woche. So, ich sage was. Aber etwas, was ich für heute Morgen wahrscheinlich am wichtigsten bezeichne. Nämlich, ich würde ganz kurz eine Grundsteinbibelstelle erwähnen aus der Bibel, aus 1. Mose Kapitel 12, Vers 3. Manche von Ihnen kennen diese Bibelstelle. Und dann steige ich aber gleich ins deutsche Geschichte. Ich meine, Geschichte von Juden und in Deutschland oder Juden und Deutsche. Und das ist für mich so wichtig, dass ich dieses Thema überhaupt nicht vermeiden will. Wir sind in Deutschland und das ist wichtig für uns zu verstehen, was Juden und Deutsche verbindet. Und es ist viel mehr, als man im ersten Blick vermutet. So, 1. Mose Kapitel 12, Vers 3 sagt Folgendes. Gott spricht zu Abraham und sagt, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Die Bibelstelle ist ziemlich bekannt, stimmt? Besonders wegen sein zweites Teil, nämlich in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In seinem Kommentar auf diese Bibelstelle sagte Apostel Paulus, dass Jesus, Jeschua auf Hebräisch, ist derjenige, in dem alle Völker gesegnet werden. Und Jeschua ist ein Jude und sogar ein perfekter, bester Jude, der hier auf der Erde lebte oder gelebt hat. Aber erster Teil dieses Verses ist normalerweise in israelfreundlicher Kreise bekannt, nämlich ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Ich würde aber mir wünschen, dass dieser erste Teil des Verses überall in alle möglichen Gemeinden und Kreise unter alle Christen sowie auch unter alle anderen Menschen bekannt wird. Warum? Weil Wahrnehmen dieses Textes uns ein Segen beschaffen kann. Und nicht nur uns persönlich, sondern auch unseren Familien, unseren Verwandten, unserer Großfamilien, unseren Freunden, unserer Völker, würde ich sagen. Naja, ich lese diesen ersten Teil nochmal. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und ganze Geschichte Israels ist durch diese Vers zu erwähnen, zu betrachten, zu sehen. Gott ist treu und seinem Wort ist treu. Und seine Treue ist sehr deutlich in der Geschichte Israels zu sehen, wie er mit Israel handelt. Und es war immer so, von Anfang, von Abraham und bis heutzutage. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Das hat immer so funktioniert. Aber jetzt will ich zur Geschichte von Juden in Deutschland kommen. Wenn man heutzutage in Deutschland das Wort Jude hört, was denkt man gleich dabei? So, Jude, was denkt man gleich? Ich weiß, was viele von Ihnen jetzt denken, und ich sage es laut: Holocaust. Das ist das Erste, was man dabei denkt, wenn man das Wort Jude hört. Warum? Man spricht darüber immer. Es steht fest in Schulprogramm integriert. Fast jeden Tag im Fernsehen, in verschiedenen Fernsehkanälen, kann man etwas über Holocaust hören oder ein Doku-Film oder Geschichte oder irgendwelche Inszenierung des Holocaustes. Man sieht und hört es überall. Und deswegen denkt man gleich Jude und dann Holocaust. Als zweites aber kommt der Staat Israel. So, Jude, Holocaust und dann gleich anschließend Israel. Ist das gut, dass die Menschen gleich so denken? Als Jude würde ich sagen, nein. Warum? Weil die beiden Worte, beide Begriffe negativ belastet sind. Erstens, Holocaust ist etwas, was Scham des Volkes betrifft und etwas so Dramatisches, mit Schuld verbunden und so weiter. Und niemand hat das gern. Falls man diese Gefühle gern hat, dann ist das wahrscheinlich ein Fall für einen Psychiater. Aber sonst hat niemand gern diese Gefühle. Und dann zweites, Israel als Staat ist auch in Medien und überall in der Gesellschaft irgendwie negativ belastet. Wir hören hauptsächlich negative Berichte darüber, was Israel betrifft. Deswegen würde ich sagen, es ist gefährlich, dass Menschen in Deutschland über Juden, wenn sie das Wort Jude hören, gleich darüber denken. Es ist für uns, für die Juden in Deutschland gefährlich. Und wenn es für uns gefährlich ist, ist es auch für Deutschland gefährlich, wie wir in 1. Mose Kapitel 12, Vers 3 heute Morgen schon gelesen haben. Es gibt aber viel mehr in deutscher Geschichte anzubieten, was Juden betrifft, Juden in Deutschland betrifft, als nur Holocaust. Und das will ich unbedingt bei jeder Gelegenheit erwähnen, wenn ich in eine deutsche Gemeinde oder zu Christen in Deutschland vortrage. Es ist wahrscheinlich ein Geschichtsunterricht, Mussunterricht, würde ich sagen. Nämlich, die deutsche Geschichte, was Juden betrifft, ist viel segenreicher und viel besser, als man jetzt vermutet. Man lernt es in der Schulprogramm nicht so gut oder erwähnt man kaum oder überhaupt nicht. Aber trotzdem, in Deutschland haben Juden im Vergleich zu allen anderen Ländern immer besser gelebt als irgendwo anders. Und jetzt gebe ich ein paar Beispiele. Man spricht über aschkenasische Juden. Juden, die Ashkenazim heißen, Juden, die Jiddisch als ihre Hauptsprache früher gesprochen haben. Kennt ihr ein bisschen Jiddisch oder habt Jiddisch mal gehört? Jiddisch, es ist jüdisch, aber in Jiddisch sagt man statt I. Und deswegen jüdisch, jiddisch, Führer, Führer oder, und solche Sachen. Und deswegen sagen wir normalerweise, weil jiddisch so nah deutsche Sprache klingt, ist Deutsch ein gebrochener Jiddisch. Natürlich ist das ein Scherz. Es ist umgekehrt, aber warum sprachen meisten Juden der Welt, das größte Teil jüdischer Bevölkerung der Welt, Deutsch als ihre Muttersprache? Oder deutsch-ähnliche Sprache als Muttersprache? Weil Deutschland ein Geburtsland für die meisten Juden in der Welt ist. Ich meine, die meisten Juden, die man heute in Europa, in Nordamerika, auch in Israel, sowie auch in Teile Südamerika trifft. Die meisten Juden, die Wissenschaft und Kulturgeschichten von sogenannter westlicher Zivilisation geprägt haben, sind Ashkenazim. Und die Juden kommen aus Deutschland. Und deswegen Eretz Ashkenaz, Land Ashkenaz, heißt Deutschland, aus Hebräischem übersetzt. Deswegen Ashkenazim, das größte Teil der jüdischen Bevölkerung in der Welt, heißt deutsche Juden. Die heißen Deutsche. Komisch, nicht? Lernt man das in der Geschichte, in der Schule? Hat jemand das in der Schule gelernt? Schade, man hat es verpasst und vermisst in dem Programm. Schade. Dann etwas weiteres. Man spricht über Judentum. Wie viele Arten des Judentums gibt es in der Welt? Mehrere. Aber Hauptrichtungen sind zwei. Orthodoxe Judentum. Man sieht normalerweise Juden in schwarz bekleidet, mit schwarzer Hut, mit Kippa und so weiter. Sie sind sehr orthodox und fromm. Die sind orthodoxe Juden. Aber die meisten Juden in der Welt gehören mehr oder weniger zu anderer Art von Judentum, nämlich liberale Judentum. Die Juden glauben nicht unbedingt an Gott und die Bibel ist oder die Tora ist nicht unbedingt eine Pflicht und so weiter. Das Wichtigste, dass wir unsere Jude sein pflegen und so weiter. Das würde ich wahrscheinlich nicht als beste Judentum betrachten und trotzdem glauben meisten Juden in Deutschland sowie auch in der Welt genau in diese Weise. Und wo ist dieses liberale Judentum entstanden? Na, raten Sie mal. In Deutschland. Und dann zum Beispiel Anfang 20. Jahrhundert die besten Studien, theologische, exegetische Studien, die Verständnis der Bibel von jüdischer Hintergrund von damals anbieten. Bis heute stehen sie auf besten Regalen in theologischen Bibliotheken weltweit. Wo waren die besten Theologen in diesem Bereich damals? Wo waren die Bücher damals geschrieben? Wo waren die besten Dialogen, die jüdische Wurzeln des Christentums betreffen? Wo fanden sie damals statt? Na, raten Sie mal. Ah. Na, jemand muss es laut sagen. In Deutschland, genau. Und dann etwas, lernt man das im Schulprogramm? Nee. Schade. Aber dann noch was, was man überhaupt nie erwähnt. Auch in Bibelschulen erwähnt man das nicht. Aber Anfang 20. Jahrhundert, gerade vor dem Holocaust, in Deutschland gab es zwischen 100.000 und 300.000 an Jesu gläubige Juden. Ich muss diese Zahlen wiederholen. Zwischen 100.000 und 300.000 Juden in Deutschland, die an Jesus glauben. Es ist Deutschland 30er Jahre, 20. Jahrhundert. Nirgendwo anders, in Deutschland damals gab es wahrscheinlich mehr an Jesu gläubige Juden als in alle anderen übrigen Länder der Welt. Unterrichtet man in dem Schulprogramm oder in Bibelschule? In Kirchengeschichte? Und dann baut deutsche Theologie, einfach in deutsche Theologie baut man theologische Ergebnisse auf dem Grund der Geschichte. Aber man vergisst Teil der Geschichte und kommt zu falschen Ergebnissen. Deswegen sind wir als messianische Juden wirklich in kirchlichen und theologischen Bereichen heutzutage vernachlässigt. Man sagt, nach dem Holocaust brauchen Juden das Evangelium nicht. Juden sollen an Jesus nicht glauben, Juden brauchen Jesus nicht nach dem Holocaust. So, vor dem Holocaust doch, nach dem Holocaust nicht mehr. Das ist eine historische Theologie. Ich will jetzt nicht als Theologe in diese tiefe Diskussion einsteigen, aber trotzdem, in Deutschland gab es immer Erweckung unter den Juden, was Jesus betrifft. Immer. Und das ist eigentlich etwas ganz Erstaunliches und Wunderbares. Und dann kam Holocaust natürlich. Und das lernt man im Schulprogramm ganz gut. Übrigens, während dem Holocaust waren auch viele an Jesu gläubige Juden umgebracht oder deportiert. Man machte damals keinen Unterschied, woran man glaubt. Jude war eine Frage der Abstammung. Und das ist eigentlich biblisch. Nicht Glaubens, sondern Abstammung. Bei Christen ist es anders. Gott hat kein Enkelkind. So, es ist Glaubensfrage, ein Christ zu sein. Nicht bei Geburt wird man ein Christ. Bei Juden ist es ein bisschen anders. Bei Geburt wird man ein Jude. Aber dann kam Holocaust, alles war dünster. Aber obwohl ich jetzt nicht in Holocaust-Geschichte einsteigen will, jetzt will ich etwas mit Gottes Handeln, was Gottes Handeln betrifft, erzählen. Nach dem Holocaust hat kein anderes Land der Welt irgendwie bereut, was sie Juden angetan haben. Kein anderes Land hat so viel Buße getan. Kein anderes Land, obwohl viel Schlimmes angetan worden war, kein anderes Land hat Holocaust so tief ins Schulprogramm und in der Gesellschaft integriert. Kein anderes Land hat Israel je so viel geholfen als Deutschland. Kein anderes Land hat so viele Kontakte mit Juden und so viele Brücken aufgebaut als Deutschland. Keine andere Regierung der Welt hat so viele verschiedene Briefe und so viele verschiedene Gesetze geschrieben, um Juden zu schützen, um andere, Israel zu unterstützen und so weiter. Und Holocaust abzulehnen ist etwas Kriminelles hier in Deutschland und fast nirgendwo anders in der Welt. Und jetzt, wenn das Land und so viele Christen diese Tatsache wahrnehmen, dass es etwas Schlimmes gemacht worden war, dann soll Gott auch irgendwie handeln, nicht? Und er hat etwas Erstaunliches gemacht. Deutschland vor 15 Jahren, in ganz Deutschland, es ist maximal zwischen 20.000 und 30.000 Juden. Und dann öffnet Gott die Herzen von deutscher Regierung, damit die deutsche Regierung Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland einlädt. Und dann kamen viele, hunderttausende Juden nach Deutschland. Und heutzutage lebt es mehr als 300.000 Juden in Deutschland. Es heißt, dass die jüdische Bevölkerung in Deutschland in den letzten 15 Jahren hat sich verzehnfacht. Und nirgendwo anders in der jüdischen Geschichte wuchs die Zahl der Juden prozentual gesehen so dramatisch schnell als in Deutschland heutzutage. Dazu gehört noch, dass nirgendwo anders in der Welt in den letzten 15 Jahren kamen so viele Juden zum Glauben an Jesus als in Deutschland. Vor 15 Jahren maximal 100 Juden, die an Jesus glaubten und dabei sich als Juden bezeichnete. Heutzutage mehr als 5000. So 500 mal mehr nach 15 Jahren. Im Vergleich in Israel ist das auch eine gewisse Erweckung jetzt und die Zahl von messianischen Juden hat sich verdoppelt. So gibt es heute 10.000 messianische Juden in Israel und wir freuen uns sehr deswegen, aber in Deutschland mit viel weniger Juden, auch prozentual gesehen, gibt es 5.000 Juden, die an Jesus glauben, mindestens. So, ich würde sagen, dass es ein Nachweis ist, dass unser Gott, Gott der Vergebung, Gott der Gnade ist. Er ist der Gott, der neue Chance gibt. Und jetzt, wenn man Juden in Deutschland sieht oder über Juden in Deutschland hört, dann ist das nicht nur die Geschichte. Es ist nicht nur die Geschichte. Es ist eine Herausforderung und es ist eine neue Chance, die man in Deutschland nutzen soll. Das ist wichtig, dass Sie auch heute Morgen merken, die Juden in Deutschland, es ist nicht nur die Geschichte, es ist die Tatsache, es ist Realität von heutzutage. Das muss man wahrnehmen und die neue Chance nutzen, damit dieser Segen aus 1. Mose, Kapitel 12, Vers 3, Ihr Segen wird, deutscher Segen wird. Und die Geschichte von Deutschland, was Juden betrifft, ist überhaupt nicht so schlimm, wie man oft betrachtet. Ich sage nicht, dass wir Holocaust vergessen dürfen. Nie! Aber es ist nicht so dramatisch. Und die Geschichte, was Juden in Deutschland betrifft, ist nicht nur Holocaust. Die Geschichte von Juden in Deutschland zeigt, dass Juden für Deutschland ein Segen sein können. Und dass Deutsche auch für Juden ein Segen sein können. Wir können ein Segen füreinander sein. Nicht nur Holocaust, sondern viel mehr. Was ich unbedingt aber noch erwähnen muss, ist, wie ich gesagt habe, wenn man das Wort Jude hört, dann denkt man Holocaust, und dann Israel. Aber ich will, und das ist mein Anliegen, und das ist auch mein Gebet, dass man etwas ganz anderes denkt, wenn man das Wort Jude in Deutschland hört. Nämlich, ich lese, was ich meine. Aus Römerbrief, Kapitel 9. Ich lese erste für Verse. Römerbrief, Kapitel 9, erste 5 Verse. Ich sage die Wahrheit in Christus, schreibt Paulus, und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und der Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Diese Bibelstelle ist sehr wichtig. In erster Linie sieht man hier, dass eigentlich, wenn man das Wort Jude hört und man an Jesus glaubt, dann muss man wie Paulus, wie Jesus und wie andere Apostel Juden gleich Errettung in Jeshua, in Jesus wünschen. Es gibt kein Wenn und Aber. Es gibt keinen Ausweg. Paulus setzt uns Beispiel genauso wie Jesus in Lukas Evangelium Kapitel 19. Dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe, schreibt Paulus. Und seine Traurigkeit und sein Schmerz war, dass Juden nicht als ganzes Volk zu Jesus finden. Und das ist das Erste, oder nicht das Erste, das Zweite, was Christ in Deutschland denken muss, wenn ein Christ das Wort Jude hört. Und was ist denn das Erste? Es steht hier zum Schluss dieser Stelle, nämlich, und aus denen Christus herkommt, nach dem Fleisch. Jesus ist ein Jude. Manche sagen, ich habe auch Bücher gesehen, geschrieben, Jesus war ein Jude. Das ist nicht richtig. Ich rede über Jesus nicht in der Vergangenheit. Lebt er? Kommt er wieder? Amen. Er kommt wieder und wenn er wieder oder wann er wiederkommt, als er wiederkommt, wie werden seine Titel sein? Eine davon wird König der Juden sein. Er kommt wie ein jüdischer König. So, er war ein Jude, er ist ein Jude und er bleibt ein Jude. Und das will ich, dass man gleich merkt. Jude? Jesus! Das ist das Erste, was man denken muss, glaube ich. Und das ist heilsam. Das ist etwas, was Heil gibt, wenn man über Jesus denkt. Besonders, wenn man das Wort Jude in Deutschland hört. Ich würde mir wünschen, dass in der Schulprogramm man über Jesus unterrichtet als Jude. Und dass man ständig in deutsche Fernseher, Rundfunk, Zeitungen, Zeitschriften und so weiter, wenn man über Juden schreibt, schreibt man gleich über Jesus. Wäre es nicht schön? Wäre es nicht gut für Deutschland? Doch. Wenn wir, und ich zeige ein mal praktisches Beispiel, wenn wir evangelisieren in Berlin und anderswo evangelisieren, dann verteilen wir unter anderem solche Blätter. Es steht hier geschrieben, Jeshua, Jesus, Jude, der ihnen helfen kann. Bisschen reizend, provozierend, nicht? Jesus, Jude, der ihnen helfen kann. Man nimmt dieses Blatt und dann liest auf der Rückseite. Wenn sie krank sind, er kann sie heilen. Wenn sie einsam sind, er kann sie mit seiner Liebe trösten. Wenn sie in Not sind, er kann ihnen helfen. Wenn sie müde sind, er kann sie unterstützen und ihnen neue Kraft geben. Wenn sie Sorgen haben, er kann sie beruhigen. Wenn sie Schuldgefühle haben, er kann ihnen verzeihen. Wenn sie abhängig sind, er kann sie befreien. Wenn sie Angst haben, er kann ihnen Hoffnung geben. Wenn sie betrübt sind, er kann sie trösten. Diese Liste könnte man erweitern. Das Wichtigste aber besteht darin, dass er tatsächlich neues Leben gibt, das nie endet. Dies reicht auch vollkommen aus, darüber nachzudenken. Nicht wahr? So, Jesus, Jude, der wirklich, wirklich tatsächlich helfen kann. Das ist die Wahrheit. Das muss man unbedingt in Deutschland wissen. Jetzt ein kurzer Test. Jude? Jesus. Und als Zweite? Jesus für Juden, dass Juden zu Jesus kommen, das ist aber nur für Christen, nur für diejenigen, die an Jesus glauben. Ich habe noch 3-4 Minuten übrig, aber nachmittags habe ich 2 Stunden. Diskussionen, Fragen beantworten, auch dieses Thema mehr zu erwähnen, auch Thema Israel-Politik und die Bibel. Es wird interessant und spannend sein, besonders viel Zeit für Diskussion. Falls jemand Nachmittagsschlaf braucht, kann man bei dieser Diskussion einnehmen. Kommen Sie einfach zu dieser Diskussion, es wird interessant sein. Bestimmt, wir werden Spaß haben und wahrscheinlich uns beiderseitig ermutigt. Und jetzt zum Schluss das Wichtigste, was man aus unserem Vormittag mitbringen soll. Und das ist ein Test. Jude?
Jesus.
Jude?
Jesus.
Jude?
Jesus.
Amen.